Out Audioinstallation. Diese Audioinstallation ist ein Projekt von Queer Youth, dem queer-feministischen Kollektiv Heidelberg und Frieda und findet im Rahmen der Eider Hobbiter Aktionstage 2021 des queeren Netzwerk Heidelbergs statt. Der Eider Hobbiter ist der internationale Tag gegen Homo, Bi, Inter, Trans, A und allgemeine Queerfeindlichkeit. Diese Audioinstallation soll wortwörtlich der queeren Community eine Stimme geben. Entstanden ist diese Audioinstallation aus Einsendungen verschiedener queerer Menschen, ebenso wie der Einlesung von unterschiedlichen Fakten, Studien und Zitaten. Auch 2021 ist die Gewalt, die die queere Community im Alltag wie auch durch diskriminierende Strukturen erlebt, unglaublich hoch. Wir fordern, dass uns zugehört wird und unsere Geschichten und Erfahrungen ernst genommen werden. Wir fordern Änderungen der Strukturen, die uns tagtäglich Schmerz zufügen. Wir fordern Solidarität. Inhaltswarnung. Die folgende Audioinstallation erzählt von Diskriminierung, psychischer, physischer und sexueller Gewalt. Bitte pass auf dich auf, wenn du diese Audioinstallation anhörst. Falls du danach mit jemandem sprechen möchtest, kannst du dich gerne an uns wenden und wir vermitteln dich an die jeweiligen Stellen weiter. Vielen Dank fürs Zuhören.
Eigentlich hätte ich schon alles hinter mir. Eigentlich könnte ich schon ganz normal leben, so wie ich will. Aber eine Stelle hat mich zu viel Zeit gekostet und kostet nun immer mehr Kraft. Meine Krankenkasse hätte mir mit einer Indikation des Chirurgen, dem Bescheid, dass ich über ein halbes Jahr auf Testosteron bin, und mit den Gutachten zweier gerichtlich ausgewählten Gutachtern die Operation zur Mastektomie genehmigen und bezahlen sollen. Es sprach nichts dagegen, die Operation bereits in 1 bis 2 Monaten nach meinem Gespräch mit dem Chirurgen zu machen. Aber sie wollten mehr. Eine weitere Indikation, den Beschluss der Namens- und Personenstandsänderung, einen Beleg zur 12-monatigen Alltagstestung, dass ich bereits 1 Jahr als die Person lebe, die ich bin. Alles zog sich in die Länge, so lange, dass die Klinik, in welcher ich operiert werden sollte, eine Umstrukturierung durchzog und mein Chirurg nun bei einer anderen Klinik unter Vertrag kommen muss, was nun dank Corona stagniert. Eigentlich könnte ich diesen Sommer schon schwimmen gehen. Eigentlich könnte ich befreit von Rückenschmerzen durch ein Bein da sein. Eigentlich hätte mir meine Krankenkasse es einfach genehmigen können, statt es ein halbes Jahr hinauszuzögern, auf Verdacht, ich könnte mich umentscheiden und man wolle sicher gehen. Danke dafür, liebe Gesundheitskasse.
LGBT-Diskriminierung per Verfassung in Ungarn. Eine Ehe ist in Ungarn Kraft der Verfassung seit 2012 als Vereinigung aus Mann und Frau definiert. Im Dezember 2020 schrieb die Orbán-Regierung die Verfassung um und hielt darin fest, dass die Mutter eine Frau und der Vater ein Mann zu sein habe. Homosexuelle Paare sind damit sowohl von einer Hochzeit als auch von einer Kindesadoption kategorisch ausgeschlossen. Seit Mai 2020 legt ein nationales Gesetz fest, dass das Geschlecht eines Menschen anhand primärer Geschlechtsmerkmale und Chromosomen einmalig bei der Geburt festgestellt wird. Intersexuelle Kinder werden dabei ebenso wenig berücksichtigt wie Transpersonen, die ihr Geschlecht nach der Transition nun im Ausweis nicht mehr ändern lassen können.
Hallo, mein Name ist Patricia Picante. Ich bin eine Drag-Künstlerin hier in Heidelberg. Und heute würde ich euch erzählen, was mir einmal passiert ist in der Bahn. Ich war unterwegs zurück nach Hause, das war relativ früh morgens, um 5 Uhr, von Mannheim nach Heidelberg. Und da ist mir leider passiert, also ich war in Drag mit einer pinke, bunte Perücke, dass mich von draußen jemand gesehen hat. Ich war mit ein paar Freunden und leider hat diese Person das angenommen und voll geschrien, und gesagt, oh, das ist eine Transe. Und da habe ich schon verstanden, okay, das geht nicht. Die Person hat keine Erfahrung, kein Wissen über das Thema. Und für mich ist, also für ihn war Transe eine Beleidigung. Für mich ist es natürlich nicht, obwohl ich nicht trans bin. Und ja, das ist mir passiert. Ich habe das zwei Freunden von mir, die tatsächlich mit mir in der Bahn waren und mich verteidigt haben, das bei der Polizei angezeigt. Aber leider gab es keine Reaktion. Tatsächlich gab es ein paar Artikel in diesen regionalen Zeitungen von uns, in Mannheim und in Heidelberg, aber mehr und weiteres ist auch nicht passiert. Wir hatten ein Video von ihm gemacht und das der Polizei halt gezeigt, aber leider hat es irgendwie nicht geholfen. Gott sei Dank ist es nur verbal geblieben, aber hätte auch viel schlimmer sein können. Und ja, das ist leider schlimm, dass man heutzutage noch im 2021 in den, vor allem in den Bahnen, in den Bussen, wenn man kein Auto hat, ich bin im normalen Leben Student und bin öfters unterwegs mit Fahrrad. Wenn man in Drag ist, muss man öffentliche Verkehrsmittel nehmen und dann muss man sich entweder mit Freunden gehen oder ja, damit man ein bisschen beschützt wird. Aber manchmal reicht es nicht. Aber ja, das ist meine Erfahrung und vielleicht hilft es jemandem und ja, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Ciao, ciao!
Zitat: Ich war allein im Schlosspark, eine Gruppe von 4 jungen Männern. Als sie vorbei waren, sind mir 2 hinterher. Sie haben mich erst angesprochen, ich bin aber weiter. Dann sind sie auf mich zugelaufen und haben heftig auf mich eingeschlagen. Die Situation von LGBTQ+-Personen in Russland. Die Lage für LGBTQ+-Personen und AktivistInnen in Russland verschärft sich zunehmend. Insbesondere die Politik der Regierung und die russisch-orthodoxe Kirche haben Einfluss auf ein wachsendes, homo- und transfeindliches gesellschaftliches Klima. Die zunehmende Ablehnung gegenüber LGBTQ+ führt bereits 2013 zur Verabschiedung eines Gesetzes gegen homosexuelle Propaganda. LGBTQ+-Veranstaltungen und Projekte werden seitdem unter dem Vorwand des Kinderschutzes verboten. Auch hatte das Gesetz eine Selbstzensur von Medien und weiteren AkteurInnen zur Folge, die ihre Berichterstattung oder Thematisierung von LGBTQ+-Themen einschränken. Eine weitere dramatische Konsequenz ist die Zunahme von Diskriminierung und Hassverbrechen gegenüber LGBTQ+-Personen. In diesem Zusammenhang dient das Gesetz den homophoben TäterInnen unter anderem als Rechtfertigung. Die Opfer solcher Taten gehen aus Angst für weitere Erniedrigung oder Gewalt oft nicht zur Polizei. Beispielhaft für die politische Verfolgung von LGBTQ+-AktivistInnen steht die Aktivistin Julia Zvetkova. Die lesbische Feministin, Künstlerin und LGBTQ-Aktivistin stand bereits unter Hausarrest und wurde zu Geldstrafen verurteilt. Wegen einer feministischen Zeichnung mit nackten Frauen wird sie nun beschuldigt, illegal Pornografie verbreitet zu haben. Ihr droht eine mehrjährige Haftstrafe in einem Straflager.
Ich bin nicht binär und meine negativen Erfahrungen in Heidelberg lassen sich grob in 2 Kategorien einordnen. In der einen sind Momente, in denen ich und meine PartnerInnen als gleichgeschlechtliches Paar wahrgenommen werden und deswegen verwirrten, abschätzigen oder angeekelten Blicken ausgesetzt sind. Manchmal werden uns auch Beleidigungen zugerufen. Und wenn wir als lesbisches Paar wahrgenommen werden, kommt noch die Belästigung von Männern dazu, die Sex mit uns wollen und ein Nein selten einfach akzeptieren. In der anderen Kategorie geht es mir um mich und meine Geschlechtsidentität. Außerhalb meines Freundinnenkreises oder meiner Arbeit, bei denen ich geoutet bin und akzeptiert werde, ist sie unsichtbar. Egal, ob ich mich im Internet irgendwo anmelden oder etwas bestellen möchte, in der Bahn meine Fahrkarte kontrolliert wird, ich in Wartezimmern aufgerufen werde, ich an öffentlichen Orten auf Toilette gehe, ich neu in einer Gruppe bin, überall, wo ich mit fremden Menschen interagiere, wird mir das falsche Geschlecht zugeordnet und ich werde falsch angesprochen. Mit Ausnahme von Menschen in bestimmten queeren Räumen kommt niemand jemals auf die Idee, dass ich weder männlich noch weiblich sein könnte und dass man mich einfach fragen könnte, wie ich angesprochen werden möchte. Die Einzelfälle an sich sind keine gravierenden Verletzungen, aber da es mir jeden einzelnen Tag passiert und Menschen selten verständnisvoll reagieren, wenn ich sie korrigiere, zermürbt es mich und nimmt mir die Hoffnung, jemals im öffentlichen Raum als die Person gesehen zu werden, die ich bin. Und das tut verdammt weh.
Zitat:
Zitat, habe meine Freundin am Bismarckplatz geküsst. Uns wurde daraufhin hinterhergepfiffen und wir wurden mit degradierenden Begriffen beleidigt.
Ich bin trans und nicht binär und habe Diskriminierung durch das deutsche Gesundheitssystem erlebt. Transmenschen wird in Deutschland das Recht weggenommen, über ihren eigenen Körper zu bestimmen. Ich musste erst mehrere Cis-Menschen davon überzeugen, dass ich wirklich trans bin, bevor mir erlaubt wurde, Änderungen an meinem Körper vorzunehmen, von denen ich wusste, dass sie für mein Wohlbefinden in meinem Körper notwendig sind. Transmenschen müssen sich mit einer Persönlichkeitsstörung diagnostizieren lassen, um Zugang zu Gesundheitsversorgung zu bekommen. Ich konnte mir auch nicht wirklich aussuchen, ob ich diese Diagnose will oder nicht, weil sie eine Voraussetzung für medizinische Behandlung ist. Transsein ist keine Krankheit. Transsein ist keine psychische Störung. Und trotzdem werden Transpersonen auch im Jahr 2021 noch mit Transsexualismus bzw. Geschlechtsidentitätsstörung diagnostiziert, wenn sie medizinisch transitionieren wollen. Das medizinische System in Deutschland ist auch ganz speziell nicht binärfeindlich. Es gibt die eine Transgeschichte, die Krankenkassen hören wollen, und jede Person, die davon abweicht, hat es sofort viel schwerer, die Kostendeckung durch die Krankenversicherung zu bekommen. Diese Art der Transgeschichte ist die einer Person, die sich im falschen Körper fühlt und alles Mögliche tun möchte, um den eigenen Körper dem in Anführungsstrichen anderen Geschlecht anzugleichen. Die Transperson muss außerdem von klein an schon gewusst haben, dass sie trans ist und am besten stereotypische Hobbys und Interessen gehabt haben. Nichtbinäre Personen sind in dem Narrativ gar nicht vorgesehen. Das hat der medizinische Dienst der Krankenkassen, also die Gruppe von ÄrztInnen, die als Gutachter Kostenübernahmeanträge beurteilen, letztes Jahr auch ganz deutlich gemacht, als er eine neue Begutachtungsanleitung veröffentlicht hat, in der nichtbinäre Identität aus dem Begriff Transsexualismus ausgeschlossen wird und damit auch von gesundheitlicher Versorgung für Transpersonen abgeschnitten. Das bedeutet für nichtbinäre Personen wie mich, dass wir unsere Identität im Umgang mit der Krankenkasse, TherapeutInnen und ÄrztInnen verstecken müssen, also so tun müssen, als würden wir in das stereotype Transnarrativ reinpassen. Das ist aber nicht für alle möglich. Vor allem dann nicht, wenn unsere Transitionswünsche vom vorgegebenen Weg abweichen. Ich wollte zum Beispiel eine Mastektomie, ohne vorher eine Hormontherapie gemacht zu haben. Die Krankenkasse hat sich dann einfach quergestellt, obwohl alle anderen Voraussetzungen für die OP erfüllt waren. Ich musste mehrere Anträge stellen und habe zweimal Widerspruch eingelegt und mit einer Klage drohen müssen, bevor mein Antrag durchging. Dieses Erlebnis war unglaublich belastend. Mir wurde meine körperliche Selbstbestimmung genommen und die Entscheidung darüber, ob ich Zugang zu einer OP bekomme, die meine Lebensqualität deutlich verbessert hat, lag in den Händen von Cis-Menschen, die ein extrem enges und schlechtes Verständnis davon haben, was es bedeutet, trans zu sein. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass diese Erfahrung mit der Krankenkasse schlimmer war als die Dysphorie, also das Unwohlsein mit meinem Körper, das mich dazu bewegt hat, diese Änderung an meinem Körper vorzunehmen. Transgesundheitsversorgung sollte zum Ziel haben, den Schmerz von Transpersonen zu verringern. Das Gatekeeping dieser Versorgung führt aber nicht nur dazu, dass ganz viele Transmenschen keinen Zugang zu dieser zum Teil lebensrettenden Versorgung bekommen, sondern erzeugt auch zusätzliches Leid durch den entwürdigenden Prozess, den Transmenschen durchlaufen müssen. Transmenschen haben ein Recht auf körperliche Selbstbestimmung, das ihnen durch Artikel 2 des Grundgesetzes zugesichert wird. Es wird Zeit, dass das deutsche Gesundheitssystem dieses Recht achtet.
Zitat: An der Haltestelle der RNV ausgelacht und auf dem Weg dorthin sowie mitten in der Mannheimer Innenstadt als Transe beschimpft.
Ina Rosenthal, Leiterin des Vereins Rat und Tat, einer der ältesten lesbischen Initiativen in Berlin und geschlechterpolitische Sprecherin der Grünen Berlin, berichtet von einem lesbenfeindlichen Angriff. Und zwar war es am Tag des Christopher Street Days, wie ironisch, Ina Rosenthal berichtet. Es war der Tag des Christopher Street Days in Berlin und ich wollte vor dem Haus unseres Vereins ein Statement zur lesbischen Sichtbarkeit in der Corona-Krise abgeben. Nachdem wir die Kamera aufgebaut hatten, versammelten sich die ersten Schaulustigen. Ich begann zu sprechen und dann liefen drei junge Männer durchs Bild. Sie haben angefangen, uns zu beschimpfen. Einer beleidigte mich als Scheiß-Lesbe und sagte, ich hau dich kaputt. Dann bauten sie sich hinter mir auf, um ganz bewusst unsere Drehaufnahmen zu stören. Wir versuchten zu deeskalieren, doch sie blieben einfach stehen, blockierten unsere Arbeit. Das ging etwa 1,5 Stunden so. Immer wieder beschimpften sie den Kameramann und mich und drohten mit Gewalt.
Schwule und bisexuelle Männer dürfen in Deutschland nur Blut spenden, wenn sie ein Jahr lang keinen Sex mit einem Mann hatten. Seit der Auflage einer neuen Richtlinie der Bundesärztekammer von 2017. Davor waren sie von der Blutspende komplett ausgenommen. Zeitlich begrenzt von der Spende zurückzustellen sind Personen, deren Sexualverhalten ein gegenüber der Allgemeinbevölkerung deutlich erhöhtes Übertragungsrisiko für durch Blut übertragbare, schwere Infektionskrankheiten wie HBV, HCV oder HIV bergen für 12 Monate. Heterosexuelle Personen mit sexuellem Risikoverhalten, zum Beispiel Geschlechtsverkehr mit häufig wechselnden Partnern. Personen, die Sexualverkehr gegen Geld oder andere Leistungen, zum Beispiel Drogen, anbieten. Männliche und weibliche Sexarbeiter. Männer, die Sexualverkehr mit Männern haben. Transsexuelle Personen mit sexuellem Risikoverhalten.
Viele Menschen sind bei Operationen oder wegen chronischer Erkrankungen auf Bluttransfusionen angewiesen. Um diesen Bedarf zu decken, ist eine Vielzahl von Blutspenden notwendig. Von der Möglichkeit dazu werden gemäß der Bundesärztekammer Menschen mit sogenanntem sexuellen Risikoverhalten, das allerdings nicht genauer definiert wird, für 12 Monate zurückgestellt. Zu den hier aufgeführten Personengruppen gehören Männer, die Sex mit Männern haben, unabhängig von einem tatsächlichen Risiko, sowie transgeschlechtliche Personen mit dem bereits erwähnten sogenannten Risikoverhalten. Wir fordern ein Ende dieser diskriminierenden Praxis und eine Rückstellung von der Blutspende nur anhand tatsächlich vorhandener Risikofaktoren.
Massive Mängel mit Bezug auf den Schutz LSBTI-Geflüchteter mit den Gewaltschutzkonzepten der deutschen Bundesländer. Alva Trebert und Patrick Dörr verglichen die im März 2019 vorliegenden Landesgewaltschutzkonzepte mit den Maßnahmen, die auf Bundesebene als Mindeststandards zum Schutz LSBTI-Geflüchteter identifiziert wurden. Von den 16 Bundesländern, die in Deutschland für die Unterbringung von Geflüchteten zuständig sind, verfügen lediglich 9 überhaupt über ein solches Konzept für ihre Landesunterkünfte. In diesen 9 Konzepten findet sich durchschnittlich nicht einmal 1/3 der in den Mindeststandards beschriebenen Maßnahmen zum Schutz LSBTI-Geflüchteter wieder. Besserer Schutz ist dringend erforderlich. In Unterkünften werden LSBTI-Geflüchtete besonders häufig Opfer von Gewalt und gelten entsprechend der EU-Richtlinien 2013/33 EU, daher mit gutem Grund in Deutschland als besonders schutzbedürftige Gruppe. Die fehlende Verankerung von Schutzmaßnahmen bedeutet somit auch, dass Deutschland weiterhin seine europäische Verpflichtung in diesem Bereich nicht nachkommt. Der Mangel an Schutz hat dabei massive Auswirkungen auf die betroffenen Personen. Im Angstraum Geflüchtetenunterkunft finden sie nur in den seltensten Fällen den Mut, über ihre Bedarfe zu sprechen. Zu groß ist in der Regel die Furcht vor einem Outing, zu schlimm oft auch die Vorerfahrung mit Staat und Gesellschaft im Herkunftsland.
Ich habe in meinem Leben als lesbische Frau mehrfach Angriffe erlebt. In Köln kamen mal 2 junge Männer in der U-Bahn mit einem Messer auf mich zu. Da fühlte ich mich körperlich sehr bedroht. Zum Glück war damals eine Frau an meiner Seite, die Polizistin war. Wäre ich allein gewesen, wäre das wohl etwas anders ausgegangen. Einmal in Frankreich sperrten mir mehrere Männer den Weg ab und machten Vergewaltigungsandrohungen. Küss mich oder du kommst hier nicht durch. Als lesbische Frau erlebt man solche Gewalt immer wieder. Aber wir können das nicht hinnehmen. Das ist Unrecht. Jetzt reicht's. Wir müssen aufhören zu schweigen und laut darüber sprechen, was tagtäglich überall passiert.
bei dem Attentat von Orlando im US-Bundesstaat Florida am 12. Juni 2016 wurden 49 Menschen getötet und weitere 53 teilweise schwer verletzt. Damit war es das bis dahin folgenschwerste Attentat in den Vereinigten Staaten seit den Anschlägen vom 11. September 2001. Der gravierendste einzelne Gewaltakt gegen Homosexuelle und eines der verheerendsten Massaker in der Geschichte des Landes. 1970er in Heidelberg. Schule. Es war ein zartes Aufflammen und Ahnen, was Verliebtsein meint, als ich mich in meine Mitschülerin verliebte. Wir waren keine 17 Jahre, als wir uns, unschuldig wie wir waren, anfreundeten. Meine Lehrerin merkte, dass unsere Freundschaft eine Romanze und mehr sein könnte. Sie informierte unsere Eltern, wir wurden mit den Eltern zur Direktorin berufen. Es hieß dann, pädagogisch sei es wichtig, uns zu trennen und die Schule zu wechseln. Das war es dann. Wir flogen quasi von der Schule. Das Coming Out dauerte danach. 1990er in Rohrbach. Wohnung. Wohngemeinschaften waren etabliert, auch Frauenwohngemeinschaften hatten keine Probleme. Im Gegenteil, wir waren als saubere und leise junge Frauen sehr willkommen. Wir hatten Familienanschluss mit den Vermietern im Haus und im Garten. Als ich mit meiner Partnerin, die damals ein androgynes Auftreten und Erscheinen hatte, in die Wohnung kam, hieß es plötzlich: Du darfst kein Frauenhaus aus der Wohnung machen. Mitten in der Studienabschlusszeit kam dann die Kündigung wegen Eigenbedarf. Selbst mein Anwalt bedauerte, dass es wegen meiner Lebensgemeinschaft mit meiner Frau war. Den Rausschmiss der Frauen-WG konnte er nicht verhindern und drei Frauen suchten neuen Wohnraum. 1990er Altstadt. Es war ein beruflicher Ein- und Ausstieg. An der Hochschule rezipierte ich feministische Forschung, woraufhin sich mein Dozent weigerte, mich zur Prüfung zuzulassen. Als ich lesbische Forschung rezipierte und ins Fach einbrachte, outete mich meine Arbeit. Beim Veröffentlichen löschten die Mitarbeiterin einer kommunalen Behörde meine lesbische Sichtweise in der Forschung und eine Verlagslektorin strich frauenliebend aus der ersten Druckfahne. 'Himbeer, Heaven, Gaywerk, Unheilbar in der Villa Nachttanz von, nach meiner Annahme, heterosexuellen Männern auf der Tanzfläche angegrapscht, nach wiederholter Aufforderung nicht in Ruhe gelassen, bis in die Straßenbahn gefolgt, sexuelle Handlungen wurden uns für Geld aufdringlich vorgeschlagen, kleinere Freundinnen von mir weggezerrt und diese intensiver belästigt, zum Beispiel geküsst, gezerrt, festgehalten und in die Ecke gedrängt.
»2019 wurde ein lesbisches Paar in einem Bus in London bedrängt und von den Tätern zusammengeschlagen. Die vier Täter waren zwischen 15 und 17 Jahren alt und ja, kamen dann auch vor ein britisches Jugendgericht. Aber der Fall ist mir nachhaltig in Erinnerung geblieben. Es waren Fotos in der Presse von den beiden jungen Frauen mit blutigen Gesichtern, die sich einfach bei mir eingeprägt haben. Und es ist eben auch eine Folge von Angriffen, eine Folge von Erzählungen, von eigenen Erlebnissen, dass man immer ein bisschen aufpasst, dass man immer über die Schulter guckt, dass man immer schaut, will ich jetzt die Hand von meiner Freundin halten? Ist das eine gute Idee? Und ja, es begleitet einen einfach, es begleitet einen in dem, wie man sich in der Welt, in der Öffentlichkeit auch bewegt. Und das ist sehr erschreckend und sehr schade und sollte nicht so sein. Und das schränkt mich ein. Das ist strukturelle Gewalt, die auch eben in ganz reale, echte Gewalt umschlagen kann, ausarten kann. Und das macht Angst.
Zitat: Ich wurde, weil ich behindert bin, verprügelt, bespuckt, beklaut, bekam zu hören, schade, dass man euch Behinderte nicht mehr erlösen kann. Als Schwule wurde ich verbal erniedrigt. steigender Hass in Polen, Angriffe auf CSD-Demonstrationen in Białystok, Lublin und Breslau 2019, ein katholischer Bischof von Krakau, der vor einer imaginierten Regenbogenpest warnt und Gerichte, die darin keine strafrechtliche relevante Hassrede sehen. Nahezu willkürliche Festnahme von mehr als 45 LSBTIQ+-AktivistInnen in Warschau im August 2020 und ein neuer Außenminister, der die Akzeptanz von LSBTIQ+-Menschen bereits vor seiner Amtsübernahme als Zivilisation des Todes diffamierte. Die Androhung von Vergewaltigung, Hetzjagden und einer Regierung, die Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und intergeschlechtliche Menschen als neuen Staatsfeind zu identifizieren scheint. Die Beschlüsse einer ganzen Reihe von Kommunal- und Regionalverwaltungen, vor allem im Südosten Polens, zur sogenannten LSBTIQ-ideologiefreien Zonen oder zur sogenannten kommunalen Charta für Rechte der Familien bedenklich. Derzeit sind 89 derartige Beschlüsse bekannt. All das passiert nicht etwa viele tausend Kilometer entfernt von uns, sondern direkt vor unserer Haustür, in unserem Nachbarland, einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, in Polen. Zitat: An einer früheren Ausbildungsstätte hat mein Ausbilder indiskrete Fragen gestellt, bis ich ihm sagte, dass ich lesbisch bin. Danach wurden die Fragen noch intimer. Zum Beispiel fragte er, ob ich mit meiner Freundin Analsex mache. Eine zweite Auszubildende, die später dazukam, weigerte sich, in einem Raum mit mir zu arbeiten, nachdem sie von meiner sexuellen Orientierung erfuhr. 30% der Befragten, die sich der Gruppe der LGBTQI+-Menschen zuordnen, berichten von Diskriminierung im Arbeitsleben in den vergangenen 2 Jahren. Damit gehört das Arbeitsleben zu den Bereichen, in denen LGBTQI+-Menschen vergleichsweise häufig Diskriminierung erfahren. Insbesondere Transmenschen berichten von Diskriminierung im Arbeitsleben. 43% der Transmenschen geben an, in den vergangenen 2 Jahren im Arbeitsleben diskriminiert worden zu sein. 7% berichten sogar von häufiger Diskriminierung. 1/3 aller Homosexuellen verheimlichen darum ihre sexuelle Orientierung im Job. Transpersonen verheimlichen bis zu 70% ihre geschlechtliche Identität im Job. Zitat: Ich wurde von einem anderen Mädchen auf der ganzen Schule geoutet. Es war monatelang das Gesprächsthema Nummer 1.
Wir von PLUS, der psychologischen Lesben- und Schwulenberatung, unterstützen mit unseren Angeboten LSBTIQ+-Menschen in Fragen zur sexuellen Orientierung und zu geschlechtlichen Identitäten. In Heidelberg haben wir uns einen zusätzlichen Schwerpunkt in der Antidiskriminierungsarbeit und Gewaltprävention gelegt. So ungewöhnlich das letzte Jahr auch verlaufen ist, es hat sich gezeigt, wie in der Krise patriarchale Traditionen gesichert und gestärkt wurden. Medial wurde deutlich, dass häusliche Gewalt zunimmt und die Istanbul-Konvention auch in Heidelberg nicht ausreichend umgesetzt wurde. Aber nicht nur Frauen erleben derzeit zunehmend häusliche Gewalt. Der Bezugsraum von vielen queeren Menschen wird durch die Kontaktbeschränkungen stark auf die Herkunftsfamilie beschränkt. Von zu Hause Online-Angebote zu nutzen, ist nicht für alle eine sichere Alternative. Nicht geoutete Menschen, vor allem in LSBTIQ+-feindlichen Familien, können ja gerade zu Hause nicht angstfrei sprechen. LSBTIQ+-Geflüchtete sind vor Gewalt in ihren Unterkünften nicht sicher und müssen ohne die Räume und Angebote der Community seit über einem Jahr allein in unglaublicher sozialer Isolation leben. Dass aktuell die psychischen Belastungen besonders auch für LSBTIQ+-Menschen zunehmen, ist kaum verwunderlich. Öffentliche Orte für Community-Angebote sind nicht zugänglich, aber bereits auch zuvor waren sie Mangelware. Der aktuelle Bericht des Bundeskriminalamtes bestätigt die deutliche Zunahme von Hasskriminalität, also Straftaten, die durch gruppenbezogene Vorurteile bedingt begangen wurden. Im Bericht ist zu lesen, dass auch Straftaten mit Bezug zu sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität zugenommen haben. Allerdings gibt es bisher noch keine bundesweit einheitliche Statistik zu dieser queerfeindlichen Gewalt. Auch Anlaufstellen und Sensibilität bei der Polizei reichen bei weitem noch nicht. Ob zu Hause oder im öffentlichen Raum, LSBTIQ-Menschen sind nach wie vor im hohen Maße von Gewalt und Diskriminierung betroffen. Gemeinsam wollen wir uns gegen diese anti-emanzipatorischen und enthemmten gesellschaftlichen Tendenzen stellen. Die Aufklärung und Sichtbarkeit an Schulen, der Universität, im Gesundheitswesen, bei der Polizei, in Behörden und bei großen ArbeitgeberInnen der Region müssen gestärkt werden, weil gesellschaftliche Sensibilisierung notwendig ist. Wir fordern eine gesicherte finanzielle Unterstützung für Angebote von, für und mit LSBTQ+-Menschen, damit eine intersektionale psychosoziale Arbeit möglich ist. Wir fordern, dass die deutsche Asylpolitik gender- und traumasensibel sowie rassismuskritisch gestaltet wird. Die besondere Situation von LSBTQ+-Geflüchteten muss endlich in der Entscheidungspraxis und der Unterbringung, in den Vorschriften und im Umgang mit den Neuankommenden angemessen berücksichtigt werden. Wir fordern finanzielle Unterstützung für unkommerzielle Treffpunkte und Kulturveranstaltungen, die langfristige Sicherung von Community-Angeboten und krisenfeste Orte für Beratung und Treffen. Wir fordern regionale Abgeordnete und Parteien auf, sich für das Selbstbestimmungsgesetz auszusprechen und zu engagieren. Wir fordern, dass wir als LSBTQ+-Menschen selbstverständlich in der Stadtgesellschaft mitgedacht werden und patriarchales Denken überwunden wird.
Vielen Dank fürs Zuhören. Die Audioinstallation von Queer Youth, dem queerfeministischen Kollektiv Heidelberg und Frieda, fand im Rahmen der Eiderhobbiter Aktionstage 2021 des queeren Netzwerks Heidelberg statt. Falls du nach dem Hören gerne mit jemandem sprechen möchtest, kannst du dich gerne an uns wenden und wir vermitteln dich an die jeweiligen Stellen weiter. Bis bald.